drei Wochen.
Aha, haben Sie sich reingelassen?
Ja, mit Bart. Da war er noch länger.
Oh, ich bist du
das ist ja halt nicht ganz auswendig. Aber ja, ein paar Länder.
Okay.
Warte, was macht ihr hier? Sag ich, ja, wir gucken so ein bisschen Florida, so Miami, die Keys. Sag ich, ja,
das sind
die Kinder. Ja, sind dann vorbeigefahren, so mit den Kindern. Ja, ja, sag ich, ja, dann kommst du rein.
Okay.
War auch schon spannend, weil eigentlich hatten wir echt Angst, dass wir ja auch mit dem ESTA-Verfahren, was wir machten. You are English, German?
English, yes. American, American, we speak English and German.
You need a translation?
Nee, nee, nee.
Was wäre denn
Superdeutsch.
Superdeutsch. Okay, also rede ich langsam.
Okay. Danke schon.
Sehr gerne. Das muss ja wissen, oder?
Yes.
Also wir hatten Angst, dass wir ja mit dem ESTA-Verfahren da nicht reingekommen wären. Aber das ist ja so ein großes Teil. Manchmal kommt mir das auch mit Gott auch so vor, dass wir ganz viel Angst haben, da nicht hineingelassen zu werden. Und eigentlich ist das gar nicht so eine große Herausforderung, sondern er wird uns anschauen und sagen, es ist in Ordnung, kommt durch. Heute möchte ich anfangen mit Matthäus 16, 26. Matthäus 16, 26. Dort steht geschrieben, was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein Leben einbüßt? Oder was kann der Mensch geben, um sein Leben auszulösen? Ich habe mal eine Geschichte erzählt bekommen von einem Jungen, kleinen Jungen, der anfing mit einer sehr, sehr wertvollen Vase zu spielen. Wie das halt mit Kindern so ist, er hatte auch so eine Münze, so eine Hakenmünze, ganz wertvoll für ihn, so aus Plastik. Ich ging in die Münze rein. Und natürlich sofort schnappte er mit seiner Hand in die Vase, um die Münze festzugreifen, also wieder rauszuholen. Aber er steckte mit seiner Hand nun in dieser Vase fest. Und beim Versuch, die Hand wieder rauszubekommen, steckte die fest, gestuckt. Also er blieb da drin hängen. Also bat er seine Eltern um Hilfe und überlegten, was sollen die denn jetzt machen, um die Vase, die wertvolle Vase nun zu verbrechen und den Jungen wieder zu befreien. Da sagte der Vater, ja, aber dann lass doch die Münze los. Dann hast du die Hand doch wieder frei. Und der Junge ganz erstaunt sagte, nein, das kann ich nicht. Ich kann doch nicht meine Münze loslassen. Aber es war klar, mit der Münze in der Hand kommt er nicht mehr aus der Vase raus. Die Kostvase, Vase, droht wegen einer Münze, für die viel weniger wert ist, zerbrochen zu werden. Vielleicht macht die Geschichte zum Schmunzeln bringen und sagen, natürlich lasse ich die Münze los, aber wir verhalten uns ganz oft genauso. Ganz oft in diesem irdischen Leben riskieren wir unser Heil, weil wir etwas festhalten, aber an einer Münze festhalten, die viel weniger wert ist. Und wer genau diese Münzen immer noch weiter versucht festzuklammern, der kann sich nicht befreien von dieser Welt, der kann nicht das ewige Leben erhalten. Und so sollte auch jeder von uns überlegen, was er bewertet, was bewertet er höher? Das, was er in seiner Hand festhalten kann, oder Jesus Christus? Was hält mich denn davon ab, diese Welt zu lösen, um Gott zu folgen, mich ganz hinzugeben? Warum legen wir immer wieder diese irdischen Werte, die wir haben auf dieser Welt, höher als unser Glauben? Warum investieren wir Zeit in Münzen, in Anerkennung dieser Welt? In die Zeit, die wir haben, stellen wir in den Dienst von unseren Arbeitgebern, von Vereinen, vielleicht von Bruderschaften, die uns für einen kurzen Moment vielleicht ein bisschen Glück, Anerkennung, Zugehörigkeit vermitteln können, aber auf gar keinen Fall auf ewig. In Italien ist das so, und vielleicht auch hier in manchen deutschen Gemeinden, da steht in der Tür, in den Gemeindeseelen, tritt ein, um Gott zu dienen. Treten hinein, heute sonntags, an diesem Gottesdienst, Gott zu dienen, Gott zu feiern. Wenn der Gottesdienst aber vorbei ist, steht an der Innenseite der Tür, tritt hinaus, um Gott zu dienen. Der Gottesdienst, der findet nicht nur sonntags statt in dieser kurzen Zeit, wo wir uns versammeln, wo wir zusammen die Gemeinschaft spüren. Der Gottesdienst in unserem Leben findet draußen in der Welt statt, er findet während der Woche statt. Dort sind wir Christen, dort sind wir lebendige Zeugen von unserem Gott. Ich bin dankbar für jeden, der heute hier ist. Ich ärgere mich nicht über die, die nicht da sind, sondern schön, dass ihr gekommen seid. Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Jesus spricht davon, stellt euch mal vor, wenn er wirklich so viel Geld hätte, dass er alle Schätze dieser Erde sammeln könnte. Wenn wir alles erreicht hätten, was wir uns nur erträumen können, wenn wir Reichtum haben, wenn wir ein friedliches Leben mit unseren Nachbarn haben, wenn wir ein sorgloses Leben haben, wenn wir die Anerkennung bekommen, nach der wir alle streben von unseren Mitmenschen, wenn wir in der Zeitung stehen, wenn wir den Ruhm erlangen, dass wir als wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft anerkannt, was bringen uns diese Sachen im Vergleich zu der Liebe Gottes, zu der Ewigkeit Gottes? Was wäre, wenn morgen wir vor Gott treten müssen? Was legen wir denn dann vor? Eine Münze und eine zerbrochene Vase. Wir leben in einer Welt, in der wir das nur erhaschen können, was wir erleben können, was wir anfassen können, was wir genießen können, was wir berühren können. Und kaum einer bedenkt, dass das Licht der Ewigkeit im Vergleich dazu nur ein kurzer Moment ist, was wir hier haben. Jesus fordert uns auf, nicht für das zu leben, was wir verlieren können, was nicht auf Ewigkeit ausgerichtet ist, sondern für wirklich für das, was Ewigkeit dauert, was dauerhaft in unserem Leben uns begleiten kann. Und so freue ich mich gleich auf das Lied, das auch gleich kommen wird. Ich habe ja schon gesehen, es geht irgendwie um den Weg nach Zion, auf ein Wahrheitslied. Und ein ähnliches Lied haben wir auch in Psalm 121. Psalm 121. Do you understand me? Or do you need to say something?
Yes.
Komplett. 121. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir die Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deine rechte Hand, dass sich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allen Übeln, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Woher kommt mir die Hilfe? Woher kommt mir die Unterstützung, die ich Tag für Tag ersehne, die Hilfe, die ich benötige, um durch diese Welt zu gehen? Diese Frage wurde schon vor 2500 Jahren gestellt. Vor 2500 Jahren wurde hier schon die Frage gestellt, woher kommt mir die Hilfe? Stellen sich bestimmt nur manche Eltern, wenn wir mit den pubertierenden Kindern, meine kommen gerade in die Pubertät ein und merken, wie die Beziehungen doch gestraft wird, wie die gedehnt wird und festgestellt wird, die Kinder sind unabhängig, die wollen sich lösen und wir wollen doch noch so festhalten, weil wir haben doch noch unsere kleinen Babys. Woher kommt die Hilfe, wenn wir in unserem Leben nicht mehr zurechtkommen, wenn wir vielleicht an psychischen Krankheiten geraten, in eine Sucht hineingeraten sind, von der wir uns nicht mehr bewusst sind oder uns nicht lösen können, in einem Verhalten, mit dem wir selber nicht zufrieden sind, wo wir auch Gewohnheiten haben, die immer wieder kehren, wo wir uns drüber ärgern, aber nicht herauskommen. Woher kommt mir die Hilfe? Fragen zu gewiss einige Arbeitslose mit dem Gefühl, nicht in dieser Gesellschaft benötigt zu werden, keine Chance zu bekommen, einer an Verzweiflung und Zerbrechen. Genauso wie diejenigen, die zu viel Arbeit haben, die nur in der Arbeit aufgehen, die ihre Belohnung suchen in der Anerkennung ihrer Tätigkeit, aber im Grunde ihren Druck und ihrer Belastung nicht mehr standhalten können. Woher kommt die Hilfe? Für die Menschen, die einen Fehler gemacht haben, Ein Fehler, der vielleicht schon Jahrzehnte zurückliegt und immer wieder auftaucht, den immer wieder diese Schuld auferlegen wird und das Gewissen brennt. Woher kommt die Hilfe? Das ist auch die Frage, die sich dieser Mensch stellt im Psalm, der da auf dem Weg ist. Er hebt seine Augen zu den Bergen. Hier ist ein Beifallslied gemeint, ein Lied, das ein Festbesucher, der nach Jerusalem zieht, gerade mitsingt. Da macht sich einer auf und er muss Berge überwinden. Es geht nach oben. Es ist beschwerlich. Bedrohlich stehen die großen Berge vor einem, ohne zu wissen, ob man da durchkommen kann. Ich hebe mit meinen Augen zu den Bergen, fragt er sich und fragt, woher kommt er die Hilfe. Er muss durch manche Probleme hindurch. Der Berg wird steigen, bedrohlich wirkt die Zukunft vor ihm. In Israel konnte man damals durchaus denken, so wie heute ja auch, dass wir gerade auf den hohen Bergen wieder Lösungen finden, dort, wo die Tempel errichtet werden, da, wo Haine angepflanzt werden, wo es rituale Kliniken gibt, dort, wo es Amulette gibt, Allheilmittel, Zauberformel, Bannsprüche. Angst, er hat Angst, also Angst vor der Hitze zu gehen. Da geht er zum Sonnenpriester. Beten ihn an, er gibt uns etwas, das uns von dem Sonnengott beschützt. Furcht in der Nacht, vor dem Mond. Gehen wir zum Mondpriester und kaufen ein Amulett. Sorge, dass Dämonen uns zum Stolpern bringen. Gehen wir zum Tempel, lernen Zauberformen, Sprüche, die uns vor Erde machen. Ich hebe meine Augen hoch zu den Bergen. Und spätestens, wenn man eine schwere Diagnose bekommt, eine Diagnose, wo man in dem Leben auf die Probe gestellt wird, eine finale Diagnose sogar vielleicht, stellt sich die Frage, woher kommt die Hilfe? Ich blicke auf mein Haus, ich blicke auf mein Auto, ich blicke auf meinen Kontostand, ich blicke auf meine Arbeitskollegen, meine Freunde, vielleicht auch meine Familie. Und es kommt keine Hilfe und kein Trost. Der Psalmbeter wischt alles beiseite, er wendet sein Blick hoch, weg von den Bergen, so bedrohlich die auch aussehen und zugleich doch verlockend eine Hilfe anbieten und sagt stattdessen, ich schaue auf Gott. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir kennen schon einen Helfer. Wir kennen schon eine Erlösung. Wir haben schon zu einem Beistand. Es muss gar nicht mehr gesucht werden. Wir haben ihn schon längst gefunden. Er weiß, meine Hilfe kommt von Gott. Nun reden ja viele von Gott, vom lieben Gott. Einige reden von dem da oben, andere reden von dem, der auf einen aufpasst. Es bleibt oft wirklich unklar, wer genau gemeint ist, was gemeint ist. Was wird. Aber hier, damit es auch keine Missverständnisse kommt, macht der Psalmist ganz deutlich, wie er meint. Er meint Gott mit seinem Namen. Im Deutschen ist das manchmal ein bisschen verwirrend, weil wir ja noch nicht die Übersetzung haben. Wir können aber eins feststellen, jedes Mal, wenn in einer deutschen Bibel das Wort Herr groß geschrieben ist, also in Großbuchstaben, ist im Hebräischen der Name Gottes gemeint, also Yahweh. Also hier ist nicht ein Gott gemeint, sondern hier ist Yahweh gemeint. Gott hat sich persönlich bekannt gemacht. Er ist namentlich, wird er hier angerufen, der Schöpfer des Herrn und des Himmels. Vorher waren vielleicht unsere Augen auf Teile dieser Schöpfung, auf dieser Erde gebannt, um Hilfe zu bekommen. Auf eine Folge von dem, was gewesen ist, von dem, was geschaffen worden ist. Doch weder Sonne noch Mond, noch ein Amulett, noch ein Kristall, noch ein Götzenbild aus Holz oder ein Talisman aus Stoff können Hilfe geben. Das sind alles nur abgeleitete Sachen. Hilfe gibt es nur bei dem, der alles gemacht hat. Hilfe gibt es an der Quelle des Lebens. Hilfe gibt es nur bei Gott. Wenn wir Hilfe brauchen, sollen wir uns nicht mit Teilen der Schöpfung zufrieden geben und nicht auf Geschaffenes oder Kreiertes vertrauen, sondern der Schöpfer selbst ist die Quelle unserer Hilfe, unserer Stärke. Nicht an der Münze sollen wir uns festhalten. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der ist der, der ganz direkt in die Geschichte Israels eingegriffen. Der, der das Volk, sein Volk befreit hat, auch wie er uns befreit hat. Der, der sein Volk bewahrt hat und uns bewahrt. Der seinem Volk eine neue Heimat gegeben hat, so wie wir auch eine neue Heimat in dieser Gemeinde haben. Der Mensch ist berufen worden, genau das weiter zu verkünden, nämlich diese glorreiche Heimat, die wir hier haben, in Zuversicht und festen Glauben, dass Gott hier mitten unter uns ist. Der, der mir bereits in der Vergangenheit so oft geholfen hat, der, der in der Vergangenheit schon so oft neben mir stand und mich durch dunkle Zeiten geführt hat, der wird auch in der Zukunft für mich da sein. Wir vergessen viel zu oft, wie Gott schon in der Vergangenheit eingegriffen hat, wo wir in dem Moment, wo es passiert ist, dachten, das wäre ein Wunder. Das kann gar nicht nur von Zufällen gesteuert sein, das ist Gott gesteuert. Und dann vergehen Tage, Wochen, Monate und wir vergessen, wie Gott gewirkt hat. Gott hat es zur Chefsache erklärt, uns zu helfen. Und deshalb ist der Chef selbst, hat sich auf den Weg gemacht, ist auf diese Erde gekommen und er hat es nochmal namentlich bekannt gegeben und mit dem schönsten Namen, Jesus. Jesus und der Name ist Programm. Jesus heißt übersetzt der Retter. Jesus heißt übersetzt der Helfer. Deshalb wurde Gott Mensch, um uns zu helfen, zu erretten. Markus 10, 47. Er hat dem Blinden geholfen, der schrie, Herr, erbarme dich über mich. Markus 2, 5. Er hat dem Gelähmten geholfen, die von Freunden einfach vor ihm gelegt worden sind und sagten, kümmer du dich um ihn. Markus 4, 41. Er hat den Jüngern geholfen, als die Wellen über, auf dem Boot waren und die Wellen über ihn einschlugen und sie Angst hatten, unterzugehen. Und trotz allem, was sie erlebt haben, und so geht es uns auch, wie oft haben wir Angst, dass diese Welt über uns einbricht und wir untergehen werden, dass wir verloren gehen, dass wir nicht zurecht damit kommen. Und abermals sagt Jesus, ich werde euch helfen. Er hat mir schon geholfen. Er hat mir schon dadurch geholfen, dass er meine Schuld abgeurteilt hat und sich selbst als Opfer am Kreuz hingegeben hat. Er hat als Auferstandener, nachdem er gestorben ist und auferstanden ist, sich nochmal gezeigt, um seinen Freunden zu sagen, hier ich bin nicht tot, ich bin unter euch. Wir haben alle Altlasten, wir haben Sorgen, wir haben Krankheiten und wir dürfen alles bei ihm abgeben. Wir können alles, was uns trübt, uns schwach macht, an Jesus geben. Er nimmt unsere Lasten auf. Er nimmt sie mit ans Kreuz. Und deshalb will ich offen schauen, denn ich weiß, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt von Jesus, der für mich gestorben und auferstanden ist. Der will unser Helfer sein. Wir können auf ihn schauen. Lass uns nicht festhalten an irdischen Münzen, die wir draußen finden können. Diese Münzen sorgen dafür, dass wir diese Vase, diesen Glauben, diese Gemeinde zerbrechen müssen, um an dieser kleinen Münze festzuhalten. Jetzt sehen wir uns nicht auf falsche Eltern, die uns vorübergehend Befriedigung geben könnten und Trost, sondern schauen wir allein auf Gott und auf Jesus, der bereits in unserem Leben gewirkt hat. Zum Schluss und am Ende dieses Psalms wird ein wunderschöner Segen gesprochen, ein weiser Segen für die, die deren Hilfe vom lebendigen Gott gewünscht wird. Am Ende heißt es, der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun in Ewigkeit. Und erstmal bin ich darüber gestolpert und dachte, das wäre die falsche Reihenfolge, das ist genau die richtige. Ausgang und Eingang hier in der Reihenfolge, wie Gott nun sie wählen kann, wie ein Christ sie vielleicht wählen kann, dass wir in diesem Leben dazu bestimmt sind, hinauszutreten. Dass wir in diesem Leben nur vorübergehend sind, mit dem Ziel, dieses Leben zu verlassen. Wir sind nicht bestimmt, auf ewig auf dieser Erde zu bleiben. Er behüte unseren Ausgang, den Weg, den wir noch haben, zu unserem Tode hin. Und er behüte unseren Eingang, den Eingang in jedes Leben, in einer neuen Welt, mit Gott zusammen, in der Ewigkeit, die wir mit ihm haben. Gib dich in der Wanderung durch dieses Leben, bei der Reise durch dieses Leben, in den Tagen und den Schritten, die noch vor uns sind, ganz alleine Gott hin. nicht weniger als volles Hingabe. Gott wird dir helfen und er wird uns schützen in diesem Leben und auch in das nächste Leben, in dem wir hineingehen. Er kann alles denken. Jesus hat den Tod bereits überwunden. Amen. Ich will heute zwei Stellen vorlesen. Der erste zeigt auf, dass es einen Bund gegeben hat mit dem Volk Israel und dass es etwas Neues kommt, was viel größer ist. Das steht geschrieben in Jeremia 31, ab Vers 31 bis 34. Da heißt es, passt auf, die Zeit wird kommen, spricht Jahwe, da schließe ich einen neuen Bund mit Israel und Juda. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Dieser neue Bund, diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht Jahwe. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders sein, spricht Jahwe. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Ich lege es tief in sie hinein. So werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Dann muss keiner mehr den anderen belehren. Niemand muss mehr zu seinem Bruder sagen, erkenne doch Jahwe. Denn alle werden mich erkennen. Vom Geringsten bis zum Größten, spricht Jahwe, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Hier wird beschrieben, dass es ein Bund ist, der größer ist und der dann auch nicht nur das Volk Israel betrifft, sondern auch die ganze Welt. Und wie das angefangen hat, lesen wir in Markus 14, ab Vers 22, dort wird der Bund geschlossen. Markus 14, ab 22 bis 25. Noch während sie aßen, nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihnen auch den. Und alle tranken daraus. Er sagte, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Und ich versichere euch, dass ich bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, keinen Wein mehr trinken werde. Dann allerdings werde ich neuen Wein trinken. Hier hat Jesus gezeigt, der neue Bund ist besiegelt mit seinem Blut, mit seinem Tod und auch mit seinem Leiden, dass dieser Bund in Ewigkeit gilt. Und diesen Bund hat Jesus uns gestiftet und jetzt wollen wir es auch halten. Ich bete jetzt für Brot und Wein. Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der den neuen Bund vollendet hat, der vollkommen ist und der mit nichts zu übertreffen ist, Herr. Wir wissen, Herr, er ist am Kreuz gegangen, er hat gelitten für unsere Sünden, ja für die Sünden der ganzen Welt und er hat alles ertragen, damit wir zu ihm kommen können und ihm dienen können. Hab Dank dafür. Als Zeichen dafür hat er uns das Brot gegeben, das uns erinnert, sein Leib ist für uns gebrochen worden und sein Blut ist geflossen und als Zeichen dafür haben wir die Frucht des Weinstocks, damit wir uns immer wieder erinnern,
Er hat alles vollendet. Er hat alles vollbracht und wir können es annehmen, so wie er es haben will. Wir loben und preisen dich durch Jesus Christus. Amen.